Ich spreche immer wieder mit Leuten, die genau diese Frage haben, worum es heute Morgen geht, nämlich: Gott, wo warst du? Vor einigen Jahren spreche ich mit einem jungen Mann hier aus der Gemeinde. Er kommt aus einer christlichen Familie, er hat vor kurzem geheiratet und seine Frau ist schwanger mit Zwillingen. Die Ärzte haben aber jetzt rausgefunden, dass es einem dieser Zwillinge nicht gut geht. Und die Ärzte müssen aktiv werden, müssen sich kümmern, damit er nicht stirbt. Einige Zeit später erzählt er mir, dass die Ärzte diesen einen Zwilling nicht retten konnten. Und dass es genau dann um diese Frage ging: Gott, wo warst du? Wir hätten jetzt, Gott, wir hätten dein Eingreifen so sehr gebraucht. Und wo warst du jetzt? Vielleicht kennst du von dir diese Situation, dass du dich diese Frage gestellt hast, und vielleicht ist es bei dir nicht so super, so dramatisch, aber vielleicht ist es für dich auch ein sehr schmerzhafter Moment gewesen, in einer ganz anderen Situation, in einem anderen Setting. Und du hast dich gefragt: Gott, wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Gott, wo warst du, als es so wehgetan hat? Und ich sage das an dieser Stelle sehr offen, da hilft es mir und es hilft auch vielen anderen nicht, wenn dann Christen mit Schnacks kommen, so schlauen Erklärungen, wenn dann so heilvolle, salbungsvolle Geschichten weitergegeben werden, wie dieses Spuren im Sand. Ich weiß nicht, ob du das kennst, frag mich nachher, worum es geht. Das hilft mir dann in solchen Momenten nicht. Vor allen Dingen hilft es dann nicht: Gott weiß schon, welchen Sinn das macht. Wirklich? Und ich bin dankbar dafür, dass die Bibel sich das an dieser Stelle nicht ganz so leicht macht, nicht so einen raushaut. Und das lesen wir heute in diesem Text. Und wir lesen von dieser Spannung, die diese Frage auslöst. Und ganz kurz, ich will euch mitnehmen in den Zusammenhang der letzten Wochen. Jesus steigt mit seinen Jüngern in ein Boot, während sie da, oder der Anlass ist, dass man könnte fast denken, hier bei dem, was Markus beschreibt, Jesus hat so viele Leute die ganze Zeit um sich herum, er braucht kurz eine Pause. Und dann fährt er mit seinem Boot über den See und dann ist es ein großer Sturm. Jesus stillt diesen Sturm. Als sie auf der anderen Seite des Sees ankommen, dann treffen sie einen Besessenen und Jesus treibt die Dämonen aus. Und Jesus steigt wieder in das Boot und da, wo die Jünger dann anlanden, da wo sie mit ihrem Boot ankommen, es ist wieder genau das Gleiche. Eine Masse an Leuten, die jetzt auf Jesus warten, und damit fängt dieser Bericht aus dem Markus-Evangelium an. Mein erster Gedanke: Wenn das Warten keine Option ist, lest mit mir Markus 5 ab Vers 21. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Ich weiß, dass der Vergleich nicht ganz stimmt, aber sagen wir so ganz grob: Jairus ist der Pastor am Ort. Er tut hier etwas, was normalerweise zur damaligen Zeit so jemand mit Amt und Würden nicht tun würde. In der Regel achtet Jairus auf den Eindruck, den er durch seine Erscheinungen auf andere macht. Er achtet darauf, dass er würdevoll daherkommt. Er ist an diesem Ort wer. Aber in diesem Moment pfeift Jairus darauf, er wartet nicht, er ist nicht bedächtig. Ihm ist das sowas von egal, was die anderen von ihm denken. Er wirft sich vor Jesus in den Staub, denn er und seine Frau haben ein einziges Kind und das ist, ich will kurz in Klammern, das ist eher ungewöhnlich für die damalige Zeit. In der Regel sind die Familien größer, es gibt mehr Kinder. Hier ist keine Erklärung, warum sie nicht mehr Kinder haben, aber gerade deshalb wird diese Tochter der Schatz ihrer Eltern sein. Sie ist ihr Kind, die Freude ihres Lebens. Und diese Tochter ist in einer großen Gefahr und deshalb vergisst Jairus alles und läuft und geht zu Jesus und wirft sich vor ihm hin. Ich habe beim Vorbereiten gedacht, wie es mir gehen würde. Ich kann das gut nachvollziehen. Töchter sind ein besonderes Geschenk für Väter, glaube ich wenigstens. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich meine beiden Kinder sehr liebe und wie gut unsere Beziehung ist und ich das sehr schätze. Und das setzt sich jetzt bei unseren Enkeln fort. Ich habe das am Donnerstag gedacht, als ich endlich Nico und Lilly und die Kinder wieder vom Flughafen abholen konnte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das so im Moment ist, wenn dann so ein kleines Mädchenwesen die Hände ausstreckt und mit beiden und dann kommt sie und nimmt dich in den Arm und klammert sich fest und so. Das sind Momente, die mit mir als Opa was machen. Und ich kann Jairus gut verstehen, wenn er in Panik ist, wegen seiner einzigen Tochter. Warten und zu Hause bleiben, die Situation aussitzen, das ist keine Option. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest. Ich will dir sagen, zögere nicht, zu Jesus zu laufen. Warte nicht, mit Jesus zu reden. Such seine Nähe. Zögere nicht. Sag ihm deine Not, schütte ihm dein Herz aus. Warte nicht erst, bis Gott die letzte Option geworden ist. Ich treffe immer wieder Leute, denen auf einmal einfällt, ach ja, ich könnte übrigens bei dem ganzen Schlamassel, ich könnte ja auch noch beten. Warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Jairus bittet Jesus zu kommen. Jesus überlegt nicht groß. Jesus entscheidet, dass er Jairus helfen will. Und Jesus sieht diese große Not von Jairus. Er macht sich mit seinen Jüngern hin auf den Weg. Wohin? Auf den Weg zum Haus der Familie des Jairus. Und das ist kompliziert. Denn da sind so viele Leute um ihn herum. Jesus kommt überhaupt nicht weiter an dieser Stelle. Markus schreibt hier sowas wie, sie werden fast erdrückt. Das ist etwas so viel. Ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, als, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, auf dem Freimarkt zu einer schlechten Uhrzeit, wo alle dann da rumlaufen und man schiebt und dotzt mit irgendwelchen Leuten. So drängt es sich ja gerade um Jesus herum. Und dann passiert in diesem Gewühle Folgendes. Mein zweiter Gedanke. Wenn das Warten schon Jahre dauert, ab Vers 25. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Mir ist wichtig, dass du das Problem dieser Frau verstehst. Es ist nicht so, dass die Frau nicht nur unter ihrer Krankheit leidet, das Problem ist noch viel grundsätzlicher. Diese Blutungen sind andauernd und deshalb gilt sie für die anderen Leute in ihrer Umgebung als unrein. Wer sie berührt, wer in ihrer Nähe ist und sie berührt, gilt in der damaligen Kultur, in dem Verständnis der Leute damals, als unrein. Deshalb vermeiden die Leute es, ihr zu nahe zu kommen. Die Frau hat ganz schlicht ein Problem, ihr normales Leben zu organisieren. Verstehst du, wer gibt ihr schon eine Hand? Wer nimmt sie schon in den Arm? Sie ist wegen dieser Krankheit von Feiern, von ganz normalen Familienereignissen ausgeschlossen. Nicht nur das, da ist ja auch ein gewisser Peinlichkeitsfaktor dabei. Ziemlich sicher wollen die wenigsten überhaupt mit ihr reden. Alles hat sie für die Ärzte ausgegeben und nichts hat geholfen. 12 bittere Jahre. Gott, wo warst du in diesen 12 Jahren? Kennst du das, dass du etwas hoffst, dass du etwas ersehnst, dass du dir so gerne was wünschst und denkst, Gott, ich brauche dich jetzt bei diesem Problem, ich brauche dich bei der Lösung. Du erbittest von ihm etwas und lange, lange Zeit passiert gar nichts. 12 Jahre hier. Vielleicht ist deine Situation genauso aussichtslos. Diese Frau wendet sich an Jesus und das ist das Beste, was sie tun kann. Sie bleibt nicht stecken, indem Gott, also ich habe dir ja 2 Jahre lang was gesagt und dich gebeten und so, jetzt höre ich aber auf, jetzt gehe ich nicht mehr. Ist ganz nett, wenn Jesus vorbeikommt, aber das lasse ich jetzt. Nee, tut sie nicht. Sondern sie macht sich auf, läuft zu Jesus, sucht Gottes Nähe. Ich kann nochmal ganz deutlich, ich kann dir nicht erklären, warum Gott nicht in den 12 Jahren vorher eingegriffen hat. Und wenn du in so einer vergleichbaren Situation bist, ich glaube, die wenigsten Leute, wenn überhaupt irgendjemand, kann dir das erklären. Auch nicht die Christen mit ihren frommen Sprüchen. Ich bin ja nicht Gott und die anderen sind auch nicht Gott. Und deshalb so diese Antworten mit deshalb und darum und weil und ganz bestimmt, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig mit, das wird schon seinen Sinn haben. Und ich finde es spannend, dass gerade diese beiden Situationen nebeneinander stehen. Das erste war dieses Mädchen, 12 Jahre alt. Und das zweite ist diese Frau, 12 Jahre leidet sie. Für die eine Familie beginnen die schlimmsten Stunden ihres Lebens, für die andere endet 12 Jahre Leid. Und da will ich euch mitnehmen in den nächsten Gedanken, wenn Jesus mitten im Warten stehen bleibt. Markus 5, Abvers 27. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutungen auf. Und sie spürte, dass sie von ihrem Leid geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um, fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinen Leiden geheilt. Irgendwie schafft die Frau das, sich durch die Menge durchzudrängen, da irgendwie durchzukommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ganz leicht gewesen, weil die Leute sie ja nicht anfassen wollten, aber es scheint eher so, dass die Leute überhaupt nicht auf sie geachtet haben. Die Leute schauen auf Jesus, sie wollen Jesus sehen und die Frau nimmt ihren ganzen Mut zusammen und berührt das äußerste Ende der Kleidung von Jesus. Und Jesus weiß sofort, dass was passiert ist. Wer hat mich angefasst, sagt Jesus. Jesus, hey, komm, die ganzen Leute hier, die schieben um dich herum. Nee, sagt Jesus, da ist was ganz Besonderes passiert. Und alle schauen sich um und natürlich schauen alle die Frau an. Und dann bricht es aus ihr heraus und sie erzählt alles. Und ich möchte, dass du dir diesen einen Satz oder diese 2 Worte merkst. Wie freundlich ist das, wie Jesus hier, wie zärtlich er dieser Frau begegnet. Meine Tochter bedeutet, mit Worten nimmt er sie in den Arm. Weißt du, was das für diese Frau bedeutet hat? So lange hat sie das vermisst, dass ihr jemand so begegnet. Meine Tochter. Und jetzt sagt Jesus etwas von Bedeutung. Er sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt, sondern Jesus sagt, er benutzt ganz absichtlich ein Wort, was weiterreicht. Dein Glaube hat dich gerettet. Was Jesus hier nicht nur sagt, ist, dass ihr Glaube dazu geführt hat, dass sie gesund geworden ist, dass ihr Leben sich dadurch verbessert hat. Jesus sagt hier auch etwas, was weitergeht als das, nämlich über ihre Beziehung zu Gott. Ich sage das mal an dieser Stelle. Die Aussage hier bei dieser Frau unterscheidet sich gleich von dem, was Jairus, was wir bei Jairus sehen. Beides geht gut aus. Beide Katastrophen finden ein gutes Ende. Aber dein Glaube hat dich gerettet, bedeutet, du hast Gott vertraut. Ich habe das gesehen. Und das hat nicht nur für deine Gesundheit Auswirkungen. Und dieses Wunder hat noch eine zweite Seite. Lest weiter mit mir Markus 5 ab Vers 35. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Wenn Jesus sich hier Zeit nimmt für diese Frau, dann bedeutet das auf der anderen Seite, Jairus muss warten. Der Vater ist in einer sehr schlimmen Situation. Er hat sich so bemüht, er hat sich so eingesetzt, er hat alles versucht. Warum sind bloß diese vielen Leute da? Warum halten die Jesus auf? Warum dauert das alles so lange? Und die Welt bricht für den Vater zusammen, als er diese Nachricht bekommt. Seine Tochter ist gestorben. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen oder ich sage mal ganz offen, die Beerdigungen, die für mich als Pastor die schlimmsten sind, ist, wenn Eltern am Grab ihre Kinder stehen. Unvorstellbar. Gott, wo warst du? Das ist das, was Jairus jetzt durch den Kopf geht. Und auch hier finde ich wichtig zu verstehen, Jairus, Jesus mutet Jairus diese Momente zu. Jesus mutet Jairus den Moment des Wartens zu. Jesus bleibt stehen und kümmert sich erstmal um diese Frau. Und das Wunder verzögert sich. Kennst du das? Dass sich das Wunder verzögert, du hast den Eindruck, das passiert einfach nicht. Das, was du Gott gebeten hast, geschieht nicht. Und nochmal, nicht immer gibt es eine Erklärung dafür. Ich finde es wichtig, an dieser Stelle ehrlich zu sein. Wir können Gott da nicht in die Karten, so oft können wir Gott nicht in die Karten gucken. Aber mit dieser Geschichte will ich dir auch sagen, wenn Jesus uns warten lässt, dann hat er uns noch längst nicht vergessen. Auch dich nicht. Das bedeutet nicht, dass du Gott in deiner Situation egal bist. Mein letzter Gedanke, wenn Warten zum Glauben wird. Wir lesen weiter, Markus 5 ab Vers 36. Jesus hatte zugehört, er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita cum, das bedeutet Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt, doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemandem etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Jesus bekommt diese Hiobsbotschaft an Jairus mit. Und Jesus ist nicht überrascht. Jesus sagt zu Jairus, dem religiösen Experten, dem Pastor, ihm sagt er einen sehr interessanten Ausdruck, zwei Worte. Diesem sagt er, glaube nur. Diesem sagt er, vertrau mir. Dein Kind wird leben. Und genau das passiert. Seine Tochter wird wieder lebendig und komplett gesund. Und genau das ist das, was hier passiert ist. Ganz kurz, was bedeutet jetzt das Ganze? Jesus macht zwei Frauen gesund. Ja, na und? Mir sind zwei Dinge an dieser Stelle wichtig. In diesen Versen wird deutlich, dass Jesus Glaube ein aktiver Glaube ist. Und dieser Glaube an Jesus zeigt sich darin, dass ich ihm ganz aktiv vertraue und dass ich ihm folge, ganz praktisch. Diese Frau wartet 12 frustrierte Jahre, aber sie glaubt an Jesus, dass er sie gesund machen kann. Ich weiß nicht, worauf du hoffst, dass sich etwas an bestimmter Stelle in deinem Leben zum Guten wendet. Aber ich will dir sagen, an dieser Stelle, mein Vertrauen auf Jesus zieht sich nicht zurück, wird defensiv, passiv, wartet einfach ab, macht nichts. So, das ist nicht der Glaube, den wir hier sehen. Hier an dieser Stelle, die Leute sind aktiv geworden, zumindest darin, dass sie zu Jesus gegangen sind und gesagt haben, hier ist es. Ich komme nicht weiter. Das ist die Katastrophe meines Lebens. Ich brauche deine Hilfe. Und ich will das auch dir sagen, egal worin deine Katastrophe sich zeigt, vielleicht ist es deine Ehe. Und Glaube zeigt sich darin, ob ich glaube, dass ich Jesus vertraue, dass er mit meiner kriselnden Ehe umgehen kann. Er ist bei dir, er ist mit dir und ob du dich darauf verlässt. Und ich hoffe, dass du aktiv die Nähe Gottes suchst, die Nähe Jesu suchst. Und wenn du mit Einsamkeit kämpfst oder Kraftlosigkeit oder mit deiner Angst, wenn deine Gesundheit dir Schwierigkeiten macht, mein Vertrauen zeigt sich eben darin, dass ich die Nähe Jesu suche und auch darin, dass ich ihm vertraue, dass Jesus kann eingreifen. Und ich vertraue ihm, dass wenn es dran ist, wenn Gott möchte, dass er es tut, so wie Jesus das hier getan hat. Wenn ich mich um die Erziehung meiner Kinder sorge, dann zeigt sich mein Vertrauen darin, dass ich aktiv bin, auch in Bezug auf die Erziehung meiner Kinder und die Nähe Gottes suche. Es zeigt sich in meiner Sehnsucht nach Beziehung, es zeigt sich im Umgang mit meiner Sexualität, es zeigt sich in der Schule, im Studium, im Beruf. All diesen Stellen werde ich aktiv und dann suche ich die Nähe Gottes. Ich hoffe, dass du ihm vertraust, auch wenn es eine lange Zeit braucht, auch wenn du gerade nicht sehen kannst, dass sich irgendwas bewegt. Ich hoffe, dass du andere Entscheidungen triffst, weil sie aus dem Vertrauen auf Jesus heraus sind, selbst wenn sich nichts bewegt. Noch ein zweiter Gedanke. Ich will das auch so sagen. Vertraue ich Jesus, auch wenn ich ihn schon lange meinen Herrn nenne, wenn ich schon lange Christ bin? Vertraue ich auch Jesus, wenn ich Mitglied von Christusgemeinde bin? Dieser Text von heute Morgen macht deutlich, dass Vertrauen nichts damit zu tun hat, ob ich schon lange Bibel lese, wie lange ich schon bete, wie lange ich schon in eine Gemeinde gehe. Jairus war einer, der schon lange fromm war. Und dem sagt Jesus, glaube nur. Es kann sein, dass Jesus dir heute genau das Gleiche sagt, dass er dir sagt, glaube nur. Ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist, aber ich will dir sagen, glaube nur. Ich weiß, du denkst, du bist schon so lange mit Jesus unterwegs und du wartest schon so lange auf das Eingreifen Gottes. Glaube nur. Ich hoffe, dass dein Glaube in dieser Hinsicht nicht nur Kopfwissen ist, dass es nicht nur Theorie ist. Du gehst deinen Weg, gehst du dabei auch den Weg mit Jesus? Glaube nur. Jesus hilft hier denen, die glauben, und spannenderweise, er hilft sogar denen, die da mit dem Glauben nochmal aufgefordert werden müssen. Nochmal kurz für uns fromme Leute, es ist wirklich so. Jesus hilft auch gerne Leuten, die nicht glauben. Er macht da keine Unterschiede. Leute müssen nicht erst fromm oder besonders fromm sein, damit Gebet erhört wird. Manche Christen denken, ich habe so einen gewissen Sonderbonus bei Gott gepachtet. Gott soll sich bitte ausschließlich oder sich auf mich und mein Leben konzentrieren. Gottes Liebe reicht auch für Leute, die an ihm zweifeln, so wie dieser Jairus, wo Jesus ihn erst auffordern muss, zu glauben. Und weil der Zusammenhang heute das mit diesem Text nochmal so deutlich macht. Ich will dich bitten, wenn du auf der einen oder anderen Art und Weise von Krankheit betroffen wirst, von körperlichen oder von geistlicher Krankheit, wenn du heute hier bist und körperlich krank bist und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Die Ärzte haben vielleicht Schwierigkeiten, dir zu helfen. Vielleicht vertraust du Gott. Vielleicht ist es ein Moment des Ausdrucks heute, dass du für dich beten lässt. Vielleicht ist das heute deine Art zu sagen, Gott, ich habe das verstanden. Glaube nur betrifft auch mich und ich will dir glauben, ich will dir weiter vertrauen. Und dann will ich dir sagen, ich werde einen Moment hier bleiben gleich. Das wird in den Standorten auch möglich sein, dass du mit jemandem betest und das Gott sagen kannst. Nutz das gerne. Und vielleicht genauso wichtig, Gott will, dass du gesund wirst, auch auf einer anderen Art und Weise, auf einer anderen Beziehungsebene, nämlich der Beziehung zu ihm. Diese Beziehung ist von Grund aus, wo wir unterwegs sind, mehr als krank. Erst wenn du Jesus glaubst, wenn du ihm dein Leben anvertraust, wenn du Jesus sagst, ja, ich will, dass du mir meine Schuld vergibst, ich will, dass du mein Leben neu machst, dass du ab jetzt mein Leben bestimmst. Vielleicht ist es ein Moment, dass du auch Gott sagst, ja, ich will glauben. Dieses Glaube nur betrifft auch mich. Vielleicht ist das heute dein Moment mit Jesus. Soweit.